The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 28. Januar. Most Wanted in Town, die Vulkangruppe. Oder sind es sogar mehrere Vulkangruppen? Wer hat sie gesehen? Wer weiß, wo sie sind? Die Regierung macht diese Unbekannten für den linksextremistischen Anschlag auf das Berliner Stromnetz verantwortlich. 45.000 Haushalte und über 2.000 Betriebe waren tagelang ohne Strom. 100.000 Menschen waren betroffen. Von den Tätern keine Spur. Der Ex-SPD-Vizekanzler Sigmar Gabriel hatte daraufhin bei mir im Gespräch gefordert:
Was ich als regierender Bürgermeister machen würde, ist, ich würde eine große Zeitungsanzeige schalten und da würde ich reinschreiben, 1 Million Belohnung für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter führen. Und unten drunter noch Zeugenschutzprogramm sichern wir auch zu, für den, der das macht. Ich bin sicher, dass unter diesen Spinnern da, die das organisiert haben, welche sind, die da schwach werden.
Und siehe da, die Union folgt ihm. Der CSU-Innenminister Alexander Dobrindt hat gestern offiziell verkündet:
Zu diesem Verhandlungskonzept gehört, dass der Generalbundesanwalt und das BKA 1 Million Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, ausloben.
Die Million gibt es vom BKA für Hinweise, die a. von Privatpersonen kommen und b. dazu führen, dass der oder die Täter gefasst werden. Diese ausgelobte Belohnung ist für einen Monat gültig. Wer also was weiß, der muss sich beeilen. Das Ganze ist Teil einer neuen Strategie im Kampf gegen den Linksextremismus. Carina Mössbauer ist unsere Chefreporterin Politik. Sie kennt sich aus mit der Union. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, Chelsea.
Carina, was genau plant der Innenminister?
Alexander Dobrindt will den Verfassungsschutz zur Bekämpfung des Linksextremismus aufstocken. Und er sagt, dass das explizit nicht zu Lasten der Aufklärung von beispielsweise Rechtsextremismus oder Islamismus gehen soll. Heißt, das Personal soll eben nicht aus anderen Abteilungen abgezogen werden, sondern zusätzlich hinzukommen. Außerdem will Dobrindt den Inlandsgeheimdienst ganz generell reformieren, konkret um Kompetenzen erweitern. Wenn es nach Dobrindt geht, soll der Verfassungsschutz künftig nämlich zum Beispiel nicht mehr nur Informationen sammeln, sondern auch operativ tätig werden dürfen. Also auf Basis der Erkenntnisse gegen Gefahren vorgehen.
Und ist dieser Anschlag in Berlin Anfang Januar wirklich der Auslöser für diesen neuen Fokus auf den Linksextremismus gewesen?
Also fairerweise muss man sagen, dass es in der Union schon ganz lange Stimmen gibt, die sich für eine Kompetenzerweiterung der Geheimdienste, übrigens auch des Bundesnachrichtendienstes, aussprechen. Aber natürlich ist Dobrindts Ankündigung, Zitat, diesem Spektrum auf den Leib zu rücken und dafür neue Mitarbeiter einzustellen, jetzt eine unmittelbare Reaktion auf den Anschlag in Berlin.
Wie kann man denn, mal abgesehen von noch mehr Geheimdienstlern, die deutsche Infrastruktur besser schützen, also vor Terror und Vandalismus?
Genau über dieser Frage haben die Koalitionäre nun monatelang gebrütet. Das Ergebnis ist ein neues Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur. Und das beinhaltet ganz verschiedene Elemente. Dazu gehört beispielsweise ganz banal sowas wie Zäune, Alarmanlagen sowie Notstromversorgung. Aber auch Unternehmen sollen künftig stärker in die Pflicht genommen werden. Anlagen müssen dann beispielsweise registriert werden. Ja, und zudem sollen die Transparenzpflichten, die es aktuell gibt, geändert werden, sodass eben sicherheitsrelevante Daten nicht mehr einfach öffentlich einsehbar sind. Denn im Moment ist es ja so, dass man einfach googeln kann, wo wichtige Leitungen zum Beispiel im Stromnetz verlaufen. Naja, und das macht logischerweise angreifbar. Weniger Transparenz bedeutet hier mehr Schutz. Das ist die neue Losung der Bundesregierung.
Na, dann sind wir gespannt, wie es bei dem Thema weitergeht. Vielen Dank, Carina.
Gerne, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ola Källenius ist CEO der Mercedes-Benz Group und hat am Abend auf der Pioneer One vor Publikum Gábor Steingart Rede und Antwort gestanden.
Mercedes is not for sale.
Anne Schwedt an der Wall Street analysiert die Reaktionen der Märkte auf die neue EU-Indien-Freihandelsachse. Und wir hören die neuen Rockstars von einem viel diskutierten Ort, nämlich von Grönland. Der neue Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, der heute vorgestellt wird, bestätigt das, was viele Unternehmer und auch viele Bürger schon geahnt haben, nämlich, dass Deutschland ökonomisch weiter nicht auf die Überholspur kommt. Es wird geblinkt, aber nicht aufs Gas gedrückt. Die Wachstumsprognose für dieses Jahr wird von 1,3 auf 1% gesenkt. Auch für das kommende Jahr rechnet das Wirtschaftsministerium nur noch mit 1,3% anstatt 1,4%. Die deutsche Autoindustrie leidet besonders. Sie baut hierzulande jede Menge Arbeitsplätze ab. Die Chinesen sind Deutschland im Autosektor mittlerweile an vielen Stellen überlegen und eine immer weiter wachsende Konkurrenz. Einer, der Tag für Tag auf diese Themen Antworten finden muss, ist Ola Källenius. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Mercedes-Benz Group AG seit bald 7 Jahren. Der Mann ist 56 Jahre alt, er ist gebürtiger Schwede, der mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Er ist seit über 30 Jahren ein Teil des Konzerns. Gábor Steingart hat ihn gestern Abend zum Gespräch auf die Pioneer One eingeladen. Dort haben die beiden vor Publikum über die Herausforderungen der Branche gesprochen, aber auch über die technischen Entwicklungen, die uns erwarten. Das ganze Gespräch hören Sie auf thepioneer.de und in unserer App. Auszüge hören Sie hier und jetzt.
Herr Källenius, lassen Sie uns nicht in Stuttgart und auch nicht in Peking beginnen, sondern in New York. Da haben Sie, das ist ungefähr ein Jahr her, den späteren dann Secretary of Commerce getroffen, Howard Lutnick, und er hat Ihnen, ich würde sagen, ein unmoralisches Angebot gemacht. Der Handelsminister der Trump-Administration macht Ihnen ein Angebot beim Frühstück. Erzählen Sie uns, was war da los?
Wir haben uns getroffen in New York, grundsätzlich um Handelspolitik zu diskutieren. Es war ja keine Überraschung, dass der neue Präsident und dann die neue Administration das Thema Zölle als ein Werkzeug, um die Handelsbilanzen von den USA zu optimieren, einsetzen würden. Und da hatte Howard Lutnick sich mit verschiedenen Leuten getroffen, mit mir inklusive, um zu diskutieren, was heißt denn das? Global agierende Unternehmen wie Mercedes, wir haben ja einen großen Footprint in den USA. Ich wollte die Auswirkung der Zölle ihm erklären und ich wollte auch dafür werben, dass man es nicht nur in eine Richtung denkt, Import, sondern dass man über Export auch nachdenkt, weil wir ja mit der größte Exporteur industriell aus USA heraus sind und dass man die Warenströme in beiden Richtungen berücksichtigen müsste, wenn man Policy macht. Mhm. Dann hat er gesagt, doing business in the United States is great and it's going to get even greater. Und hat mir erklärt, dass die neue Administration das Unternehmertum an sich in allen Dimensionen, Energie, steuerlich, Regularien, Vereinfachung von Doing Business, alles verbessern würde. Und bei solchen Überlegungen, Rahmenbedingungen kann es ja nur ein Ziel für Mercedes geben, zieh um nach Amerika. Und er hat beworben, dass wir in den USA mehr machen sollten, bis hin zu vielleicht sogar unseren Schwerpunkt dorthin verlagern könnten. Das hat er verkauft.
Das wäre ja eine super Trophäe für die Trump-Administration geworden, wenn der Stern aus Stuttgart nach wohin auch immer in den USA umgezogen wäre, richtig?
Der Stern ist zwar seit über 100 Jahren ein globales Unternehmen, aber wir sind schwäbisch verwurzelt. Das heißt, die Wurzeln kann man auch nicht aus dem Boden und will man auch nicht rausziehen. In USA investieren, jederzeit machen wir, es ist die größte Wirtschaft der Welt. So, wir werden in USA investieren. Aber jetzt die Headquarters von Stuttgart in die USA zu verlegen, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten.
Was genau hat er geboten? Steuerfreiheit, Energiefreiheit, keine Arbeitnehmerrechte?
Wenn man ein Industrieunternehmen betreibt, kommt es schon auf die klassischen Faktorkosten an. Was sind die Faktorkosten? Es ist Energie, es ist Arbeit, es sind Steuern. Kann auch andere Dinge sein. Natürlich auch Speed. Ja? Wie schnell kann ich eine Fabrik bauen zum Beispiel? Wie lange dauert ein Planungsverfahren und, und. Und mein Punkt war, wir sind im Wettbewerb, wir Europa sind im Wettbewerb, wir Deutschland sind im Wettbewerb. Und wenn andere große Wirtschaften attraktive Rahmenbedingungen anbieten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kapital in diese Richtung fließt, größer. Und da müssen wir Europäer, wir EU, wir Deutschland an unseren Wettbewerbsbedingungen arbeiten, dass unser Business Case mindestens so gut ist oder gar besser.
Haben Sie diese Szene mit Howard Lutnick, dem Bundeskanzler, erzählt, was ja eigentlich ihm vielleicht helfen könnte auf die Sprünge zumindest?
Diese Szene nicht 1:1, aber die deutsche Industrie und auch die deutsche Automobilindustrie sind ja im, sagen wir, guten Austausch mit der Politik, mit dieser Regierung, auch mit der Regierung davor grundsätzlich. Und unsere Botschaft ist, wir müssen schalten in Richtung Wachstumspolitik. Und da gehören auch die Faktorkosten und die Rahmenbedingungen dazu.
Ich habe heute Ihre S-Klasse mir angeguckt, auch drin gesessen. Die neue, faszinierend. Trotzdem, das ist ein Auto, wie wir es kennen. Schön optimiert an 1000 Ecken, das fliegt noch nicht. Kann das Auto nicht irgendwann fliegen?
Also diese sogenannten Virtual Takeoff and Landings, elektrischer Natur, das wird kommen, das muss kommen, sage ich. Ein Punkt allerdings, und das merkt man in deren Geschäftsmodellen, ist, wenn die dann in eine Stadt gehen, nehmen sie an, die gehen in die Stadt Berlin und man wollte das skalieren. Und dann sagt man übrigens, wir wollen hier oben in der Luft, ja nicht ein paar hundert, sagen wir mal 10, 20 oder 30.000 solcher. Hier sind ja Millionen von Menschen, die hier leben. Dann ist ja 30.000 gar nichts. Dann hast du wahrscheinlich ein längeres Gespräch, sowohl mit dem Regulator als auch mit den Menschen, die da wohnen. So, ich bin absolut für jede kreative Technologie, die die Menschheit nach vorne bringt. Das, glaube ich, wird aber regulatorisch ein bisschen länger dauern. Und die S-Klasse, Sie haben diese wunderschöne, eigentlich zeitlos wunderschöne Limousine gesehen. Was Sie aber nicht gesehen haben, ist das, was sozusagen unten drunter ist. Ein Supercomputer von NVIDIA, ein Supercomputer auch von Qualcomm. Sie gucken sich jetzt eigentlich eine denkende Maschine an. Ja. Und zwar eine denkende Maschine, die nicht altert.
Ja, und das Ding fährt doch alleine, richtig?
Ja, das Ding fährt alleine. Was heißt das konkret? Point-to-Point-Navigation. Point-to-Point-Navigation ist, also Sie sind irgendwo und Sie wollen irgendwo hin und Sie sagen dem Auto, was weiß ich, ich will zu der NVIDIA-Zentrale in Sunnyvale, fahren Sie mir dahin. Das Auto fährt dann durch San Francisco, Urban, fährt hoch auf die Autobahn, überholt von alleine, fährt runter von der Autobahn und fährt vor die Tür. In dem Fall noch vom Menschen überwacht. Wenn du auf Level 4 gehst, ich will hier fast einen Spoiler-Alert machen, ich mache es jetzt einfach.
Ja.
Am Donnerstag haben wir die Weltpremiere von der S-Klasse. Da werden wir verkünden, dass wir die S-Klasse Level 4 ready gemacht haben, so mit Kooperationspartnern. Ich sage jetzt nicht alles, aber jetzt habe ich ja schon ein bisschen Spoiler Alert gemacht. Mit Kooperationspartnern wird die S-Klasse auch robotaxifähig werden. Und dann kann das Auto
das
komplett alleine
fahren. Ja, sagen Sie nochmal dieses Level 4, das müssen Sie uns nochmal erklären. Level 4 ist eine Weltsensation.
Level 4 ist, das Auto fährt komplett alleine und der Mensch kann einfach sich nur hinsetzen. Oder das Auto kann auch natürlich fahren ohne einen Mensch, ist ja auch klar.
Könnte ich das Auto nach Hause schicken? Ich habe das Portemonnaie vergessen. Und
das wäre dann möglich. Also in der Welt bewegst du dich dann. Level 2++, du bist im Auto, du hast einen unglaublich guten Fahrassistenten, der fährt wie Level 4, aber du bist nach wie vor verantwortlich. Dann Level 3, eine erste Generation haben wir ja schon auf dem Markt heute, bis zu 95 km/h hier auf der Autobahn, mit gewissen Einschränkungen. Nächste Generation in der Mache, also in der Entwicklung. Da unter bestimmten Situationen fährt das Auto dann alleine, aber man sitzt da, man darf nicht schlafen, aber man kann komplett loslassen, was weiß ich, Text-Messages machen oder was auch immer man machen möchte. Und Level 4 ist dann die Stufe, wo es ein komplett autonomer Roboter ist. Dieses passiert für verschiedene Use Cases parallel. Es passiert allerdings, zurück zu diesem Thema, was würde man sich wünschen? Es passiert allerdings schneller in USA und in China, Dieses Produkt haben wir aber auch in Europa gelauncht. Warum kann man nicht das gleiche Feature jetzt einfach in den Mercedes-Konfigurator bestellen? Weil es in der EU nicht erlaubt ist.
Level 4, wann werden wir das
Level
sehen in Deutschland?
Level 4 gibt es Piloten.
Ja, auf ihren Teststrecken.
Aber fangen wir an mit dem erstmal noch demokratischeren Level 2++, was man für einen überschaubaren SA-Preis bestellen könnte. Dann könnten perspektivisch alle high sophisticated driving assistant systems haben. Das, den Durchbruch müssen wir in Europa schaffen. In Europa redet man oft über die Regulierung und dies und jenes und so weiter. Und in Gesprächen, die wir geführt haben in Brüssel, da war es so, ja, die europäische Autoindustrie, die sollten sich irgendwie zusammentun und sollten gemeinsam Software entwickeln. Abgesehen davon, dass das kartellrechtlich bedenklich ist, ist das nicht unser größtes Problem. Das Produkt fährt ja schon in Peking. Das Produkt fährt ja schon in San Francisco. Was ist das, was wir hier brauchen? Wir brauchen eine Erlaubnis, unsere Produkte hier zu verkaufen.
Chinesen. Auf dem Markt haben sie es zwar schwierig, einerseits, andererseits haben sie zwei chinesische Autofirmen, die bei ihnen beteiligt sind. Nun sagen sie ja selbst über den chinesischen Markt, und wir haben es auch in Deutschland erlebt, eine große Konsolidierung ist immer Teil dieser Industrie gewesen. In Deutschland gab es sehr, sehr viel mehr Automobilfirmen, auch in Europa. Konsolidierung weltweit, würde ich sagen, ist nicht abgeschlossen, sondern verläuft in Schüben. Kann es sein, dass Mercedes irgendwann aus Effizienzgründen seine Unabhängigkeit abgibt und Teil eines Konglomerates wird?
Um die Jahrhundertwende 1800, 1900 gab es auf der Welt ca. 2000 Automobilfirmen. 1950 war es dann vielleicht 40. Das heißt, Konsolidierungsschübe in Industrien ist nichts Neues. Jetzt schauen wir, wie die Welt heute aussieht. Die europäisch, amerikanisch, koreanisch, japanische Welt war schon, ist zwar viele Player, aber war schon in einem relativ stabilen Konsolidierungszustand. Was ist neu? Die 100 plus Chinesen. Und kann der chinesische Markt perspektivisch in 5 oder 10 Jahren wirklich 100 plus Player zulassen?
Nein.
Da würde ich sagen, nein. Also da muss was passieren.
Aber es könnte ja auch weltweit
was passieren.
Da muss was passieren.
Und wenn da was passiert, jetzt darf man nicht vergessen, dass der chinesische Markt alleine ist ja fast so groß wie Europa plus USA zusammen. Also ist es schon ein verdammt großer und dominanter Markt. Das heißt, wenn dort eine Konsolidierungswelle eingeleitet wird, hat das dann Auswirkungen auf den globalen Automobilmarkt. Denkbar. Denkbar. Wir, Mercedes, auch mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ich habe von unterschiedlichen Kulturen gesprochen, das muss auch passen, wir sind nicht auf der Suche, sondern unser Ziel ist, unsere Stärken auszuspielen.
Und vielleicht kommt aus China einer und macht genau wie Howard Lutnick und bietet ihn an, nicht in die USA, sondern nach Peking oder ins Yangtze Delta zu gehen mit Mercedes. Denkbar?
Habe ich nicht vorher gesagt, wie tief die schwäbischen Wurzeln sind.
Also
die reißt man nicht einfach so raus.
Also Sie wollen sagen, Mercedes is not for sale wie Grönland?
Mercedes is not for sale.
Das ganze Gespräch gibt es, wie gesagt, für zahlende Pioneers auf unserer Webseite und in unserer App. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist das Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU ein Thema. Also fragen wir bei unserer Börsenreporterin Anne Schwed in New York nach. Guten Morgen, Anne. Was bedeutet das Abkommen für die Märkte?
Guten Morgen, Chelsea. Ja, das ist für die Märkte ein ziemlich großer Brocken, auch wenn die Effekte sich nach Regionen und Branchen echt unterscheiden. Für Indien ist das Abkommen klar positiv. Zölle auf einen Großteil der Exporte in die EU fallen weg oder werden deutlich gesenkt, besonders bei Textilien, Chemie, Pharma und Teilen. Teilen der Industrie. Entsprechend haben indische Exportwerte und Zollfantasiesektoren an der Börse schon spürbar zugelegt. Für die EU-Unternehmen öffnen sich im Gegenzug besser die Türen in einen riesigen Wachstumsmarkt. Viele Zölle auf Maschinen, Chemie, Pharma und Finanzdienstleistungen werden schrittweise abgebaut, was vor allem exportstarken Industriewerten und einigen Pharma- und Maschinenbauaktien Rückenwind geben dürfte. Anleger sollten aber im Hinterkopf behalten, das ist kein Knopfdruckeffekt. Vieles greift erst in 1-2 Jahren voll durch. Kurzfristig spielt das Abkommen vor allem aber in die größere Geschichte rein, dass sich Europa und Indien unabhängiger von den USA und China machen wollen und damit Lieferketten, Investitionen und Handelsströme langfristig neu sortiert werden, Chelsea.
Und wir schauen noch auf die neuen Zahlen von Boeing, Anne. Wie sehen die aus?
Ja, Boeing macht tatsächlich Fortschritte beim Turnaround, ist aber noch klar in der Aufbauphase. Im 4. Quartal ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr über 50% tatsächlich gestiegen, vor allem weil Boeing so viele Flugzeuge ausgeliefert hat wie seit 2018 nicht mehr. Das Verkehrsflugzeuggeschäft hat seinen Umsatz dabei sogar um mehr als verdoppelt und auch die Rüstungssparte legte kräftig zu. Unterm Strich schreibt Boeing aber weiterhin operativ Verluste, weil Sondergewinne herausgerechnet werden. Positiv ist aber, dass der freie Cashflow schon deutlich besser ausfiel als erwartet und der Konzern für dieses Jahr erstmals wieder einen Milliardenbetrag an freiem Cash in Aussicht stellt, mit dem klaren Ziel, ihn in den nächsten Jahren schrittweise in Richtung eines 2-stelligen Milliardenbetrags zu steigern. Für Anleger heißt das, die Nachfrage der Airlines ist da, die Auftragsbücher sind voll, aber Boeing hängt weiter an regulatorischen Freigaben und am Tempo der Produktion. Die Aktie reagierte deshalb auf die Zahlen auch mit einem Minus von 1,6%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es eine Band gibt, die mit allen Transportmitteln tourt, nur nicht mit dem Bus. Per Boot, per Flugzeug, sogar mit dem Helikopter ist diese Gruppe mit ihrer Musik unterwegs gewesen. Aber ihre liebste Art zu reisen? Mit dem Hundeschlitten. No joke. Die Rede ist von Nanook, der größten Rockband Grönlands. Eine Band, deren Bekanntheit inzwischen weit über das Eis hinausreicht. Seit Donald Trump seine Kauf- oder was auch immer Pläne öffentlich gemacht hat, hat sich der Blick der Welt auf Grönland gerichtet. Und nun sind Nanook nicht mehr nur nationale Stars unter 57.000 Grönländern, sondern sie gewinnen auch international an Aufmerksamkeit. Sogar die New York Times widmet ihnen einen großen Artikel, Greenland's Biggest Band. Gegründet wurde die Gruppe im Jahr 2005 von den Brüdern Christian und Frederik Elsner in einem kleinen Dorf im Süden Grönlands. Weitere Musiker kamen in den Jahren darauf dazu, aus 2 wurden 5 Jungs. Nanook singen ausschließlich auf Grönländisch und daran wird sich auch nichts ändern. Denn nur so, sagt das Quintett, fühlt sich ihre Musik für sie authentisch an. Nur so können sie von Herzen singen. Selbst als ihnen ein lukrativer Plattenvertrag aus Europa angeboten wurde, haben sie abgelehnt. Der Preis, englische Texte, Verzicht auf ihre Muttersprache. Ein Kompromiss, den sie nicht eingehen wollten. Gerade diese Haltung macht die Band in diesen Tagen zum musikalischen Sprachrohr ihres Landes und ihrer Landsleute. Nicht laut, nicht wütend, sondern klar. Sie machen Songs für ein Volk, das weder von Europa aus noch über den Atlantik hinweg regiert werden will. Bandgründer und Songschreiber Christian Elsner hat dafür klare Worte gefunden.
Wir wollen kein amerikanischer Bundesstaat sein. Wir wollen keine Amerikaner werden. Wir wollen Grönland sein.
Für Nanook gehört Musik zum Leben in Grönland wie Schnee und Weite. Dinge, die sich nicht besitzen lassen. Und vielleicht ist das genau der Punkt. In einem Land, in einer Zeit, in der viele Menschen angespannt sind, verunsichert, vielleicht auch ängstlich. Ihre Musik will nichts beweisen. Sie will nur zeigen, dass Ruhe auch eine Haltung sein kann. Ooh, Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place.